Das Wichtigste am Menschen ist unser inneres Selbst. Der Ort, an dem wir denken, an dem wir Dinge bewerten und entscheiden und an dem wir uns unserer Gefühle bewusst sind. Wir alle haben so ein inneres Selbst. Wir haben ein Zentrum, das wir meistens hier so im Kopf verorten. Und an diesem spielt sich alles ab, was unser Leben ausmacht. Im Englischen nennt man es the mind. Das ist der Ort unseres inneren Lebens, wo wir alles sammeln, wo unsere Geschichte gespeichert ist. Es ist der Ort, an dem wir uns unserer Handlungen bewusst sind und unsere Erlebnisse und an dem unsere Entscheidungen getroffen werden. Das Wichtigste am Menschen ist unser inneres Selbst. Das Wichtigste am inneren Selbst ist, womit wir uns befassen. Worauf sich unser Selbst fokussiert, welche Themen wir zulassen und welche nicht, womit wir uns beschäftigen. Das, womit ich mich befasse, entscheidet, wie mein Leben ist. So wie ich die Dinge bewerte, so bewerte ich am Ende auch mein Leben. Es ist interessant, dass wir in einer Zeit leben, die ganz viel auf das Äußere, auf das öffentliche Leben abhebt und sagt, wir müssen da draußen viel haben und viel gewinnen und viel Einfluss haben. Aber wie unser Leben ist, wird hier oben entschieden. Ich kann der reichste und schönste und sexiest man alive sein und trotzdem mein Leben hassen. Und ich kann in den Slums von Kalkutta leben und jeden Tag ums Überleben kämpfen und trotzdem ein erfülltes Leben haben. Es wird hier entschieden. Es wird vom inneren Menschen entschieden. Mache ich mir viele Sorgen, ist mein Leben sorgenvoll. Fokussiere ich auf das, wofür ich dankbar sein kann, ist mein Leben reich. Darum reden wir heute über etwas, das nur im inneren Menschen passiert. Etwas, das unser Leben auszeichnen soll und das sich Gott für uns wünscht, nämlich Freude. Freue dich, Tochter Zion. Anlass ist dieses Adventslied, das wir gerade gesungen haben. Tochter Zion, freu dich, jauchze laut Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst. 1820 geschrieben auf eine Melodie von Georg Friedrich Händel mit einem Text von Friedrich Heinrich Ranke. Kannte den jemand? Ich kannte ihn nicht. Ist aber auch nicht so furchtbar wichtig. Aber es basiert auf dem Text aus Sacharja 9. Du Tochter Zion, freue dich, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Freu dich, Tochter Zion, so ein bisschen fremd für uns. Tochter Zion ist die personifizierte Anrede an das Volk Israel. Zion ist das Wort für Jerusalem. Also, freut euch. Wir sollen uns freuen. Und? Freuen wir uns. Ich habe vor einigen Jahren im Büro morgens einen Anruf bekommen. Es war noch ziemlich früh. Ein älterer Mitarbeiter, der seit vielen Jahren bei uns auf den Konferenzen hält, aber der so ja in seiner Tradition groß geworden ist. Und morgens um 7:30 sagt er, und? Freut's euch im Herrn? Meine Antwort damals war, arg. Ganz arg freut's uns im Herrn. Ja, was ein bisschen übertrieben war, weil so arg war es mit der Freude an dem Morgen nicht. Aber wie ist das so mit der Freude? Und? Freust du dich? So auf Kommando ist schwierig, oder? So mit Gefühle lassen sich ja nicht so per Kommando verordnen. Obwohl, sorgen können wir auf Kommando. Du hast doch die Kerze heute Morgen ausgemacht, oder? Ich fürchte, jetzt habe ich ein paar verloren. Wie ist das mit der Freude? Wikipedia sagt, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Meine Freude beim Lesen hielt sich begrenzt. Also mit anderen Worten, Freude ist etwas, das wir empfinden als Reaktion auf etwas Gutes. Aber es lohnt sich, ein bisschen tiefer zu graben. Ich habe vor einiger Zeit das Buch eines ungarischen Psychologen gelesen, der im Bereich der Glücksforschung tätig ist. Ein ganz tolles Buch. Den Namen solltet ihr kennen, deswegen wollen wir mal zusammen seinen Namen üben. Das ist der Vorname. Wir sprechen mal gemeinsam Mihaly. So, und jetzt mal gemeinsam den Nachnamen. Es wäre ein super Passwort. Aber es ist wirklich, so heißt der Mann wirklich. Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. Der Mann hat ein Buch geschrieben zum Thema Flow. Manche kennen es, wer Psychologie studiert, wird von dem Ansatz nicht verschont bleiben. Aber er hat für mich eine ganz spannende Definition von dem Thema Freude geliefert. Und übrigens ist euch aufgefallen, plötzlich können wir uns freuen. Und plötzlich denken wir nicht mal an die Kerze. Weil wir können nur eines tun. Wir können uns entweder Sorgen machen oder freuen. Es geht nie beides zusammen. Und Gott wollte, dass wir uns freuen. Gott wollte, dass die Freude in unserem Leben das Hauptthema ist. Also, was ist Freude? Mihaly Csikszentmihalyi unterscheidet, wie manche andere Psychologen, zwischen Vergnügen und Freude. Beides entsteht in einer angenehmen Situation, wenn ein Wunsch oder ein Bedürfnis, das wir haben, gestillt wird. Wobei Vergnügen ist mehr kurzzeitig und entsteht, wenn wir etwas Positives erleben, aber im Rahmen der Erwartungen, die wir haben. Das heißt, ich habe ein Bedürfnis, ich wünsche mir was, ich möchte mich entspannen, ich möchte ein bisschen abschalten und dann erlebe ich das, was ich mir vorgestellt habe und dann bin ich vergnügt. Also, ich will abends mit einem Glas Wein jetzt einfach meine Serie gucken, mich abhören und dann kriege ich genau das, was ich erwarte. Ich entspanne und ich kriege genau das im Rahmen, was ich will. Das ist Vergnügen. Freude entsteht immer dann, wenn wir erleben, dass ein Bedürfnis gestillt wird, aber es übertrifft unsere Erwartungen. Das heißt, nicht das, was ich erwartet habe, bekomme ich, sondern ich bekomme mehr. Dann ist auf einmal etwas in uns da, was uns herausfordert. Einmal ist unser Gehirn gefordert, neue Kombinationen zu schaffen, komplexer zu werden, weil das passt bisher nicht in die Strukturen, die wir haben. Das passt nicht in unsere Erwartungen. Und das empfinden wir als Freude, wenn unser Gehirn komplexer wird, wenn wir uns auf was Neues einstellen müssen, weil es unsere Erwartungen übertrifft, dann ist das super. Und dann empfinden wir das. Und das dauert auch länger. Das hält länger an. Freude entsteht immer dann, wenn unsere Erwartungen übertroffen werden. Deswegen ist das auch so schwer, Freude zu wiederholen. Da fährt man im Sommer an einen neuen Urlaubsort. Und es ist besser, als du gedacht hast. Das Hotel ist schicker und toller und das Essen ist besser oder die Atmosphäre oder was auch immer. Es ist klasse und du bist so richtig begeistert und fährst nach Hause und hast einen Urlaub voller Freude gehabt. Und was machst du? Du fährst im nächsten Jahr wieder hin. Aber was passiert? Die Freude will sich einfach nicht einstellen. Das Hotel ist noch da, das Essen ist noch da. Es ist, aber jetzt der Unterschied ist, du weißt schon, was du erwartest. Es geht nicht mehr über das hinaus, was du erwartet hast. Und das heißt, du hast noch Vergnügen. Es ist noch vergnüglich, da zu sein, aber es ist nicht mehr die Freude. Und viele von uns sind ihr Leben lang auf der Suche nach der Weihnachtsfreude, weil sie versuchen, an das anzuknüpfen, was sie als Kind mal als diesen Boost erlebt haben, der die Erwartungen übertrifft. Dieses Faszinierende von Weihnachten. Und dann versucht man Jahr für Jahr den Schmuck wieder so aufzuhängen und das Essen wieder so zu machen und die Rahmenbedingungen wieder herzustellen, um irgendwie wieder connected zu werden mit dieser Freude. Aber wir finden nur Vergnügen. Wir können nicht Jahr für Jahr die Erwartungen übertreffen. Wenn wir das mit unseren Geschenken versuchen, macht das mal Jahr für Jahr, die Erwartungen zu übertreffen. Das wird sehr teuer. Und manche versuchen, als vom Essen her immer wieder zu übertreffen und zu übertreffen. Das ist eine Schweinearbeit, aber es hat nicht die Wirkung, die wir haben wollen. Weil Freude hat einen anderen Grund. Tochter Zion, freue dich. Wer hätte gedacht, dass uns dieses alte Lied heute Morgen solchen Ärger macht? Wir kommen der Freude ein bisschen näher, wenn wir uns der Begründung der Freude ein bisschen zuwenden. Siehe, dein König kommt zu dir. ein Gerechter und ein Helfer, der Friedefürst. Was meint das? Ich meine, mal Hand aufs Herz, wir haben es doch nicht so mit dem König. Wir haben schon Ärger mit dem Kanzler oder der Kanzlerin, aber mit dem König, was ist denn da die gute Nachricht? Der Rheinländer sagt, der Prinz gütt. Und dann wird kollektiver Frohsinn verkündet. Aber das ist hier nicht gemeint. Was war das mit dem König? Stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der es kein Gesetz gibt. Stell dir vor, du lebst in einer Zeit, in der es kein verbindliches Gesetz gibt, weil niemand darüber wacht, dass es eingehalten wird. Man hat sich in Dörfern organisiert, um gemeinsam sich zu verteidigen gegen Feinde. Aber es ziehen marodierende Banden durchs Land. Und ob du deine Ernte einbringen kannst oder nicht, kann niemand sagen. Weil wenn die Bande kommt und dich ausplündert, bist du entweder hin oder zumindest arm. Und niemand gebietet dem Einhalt. Es gibt keinen, der der menschlichen Gier oder dem menschlichen Chaos oder der Anarchie Einhalt gebietet. Unter dieser Situation ist der König plötzlich ein Erlöser. In dieser Situation ist der König plötzlich der dem Leben Raum gibt, weil er mit seinen Soldaten und mit seinem Gesetz Ordnung schafft in dieses Chaos. Weil er plötzlich die Bedingungen dafür schafft, dass man leben kann, dass man ernten kann, dass man Handel treiben kann, dass man das, was man auch angepflanzt hat, auch ernten darf. Der König war die Kraft, die in diesem Land sich stellte gegen die Anarchie und gegen das Durcheinander und gegen das Chaos und den Mord und all das. Und der König war der, der den Rahmen schaffte, dass das Leben gelingen kann, dass das Leben aufblühen kann. So gesehen war der König ein Geschenk. Der König war der, der das Leben zum Blühen brachte. Und mit dieser Haltung haben Menschen den König gewollt. Israel forderte den König. Gott sagte, ich will euer König sein. Und sie sagten, nee, wir hätten doch lieber einen, den wir da auf den Thron setzen können und der uns hilft hier, den wir anfassen können. Siehe, dein König kommt. Der, der Ordnung bringt. Übertragen wir das mal auf unser Leben. An vielen Stellen ist doch genau das, dass wir in uns eine Form von Chaos haben. Wir werden innerlich hin und her gerissen aus den unterschiedlichsten Punkten. Da gibt's Neigungen in uns, die ziehen uns in die Richtung und dann sagt die Vernunft in die andere Richtung. Und dann gibt's irgendwelche Interessen und dann fragt man sich, was soll ich denn machen mit meinem Leben? Wie soll ich's denn leben? Und wir haben so unterschiedlichste Dinge, die uns mal hierhin und mal dorthin ziehen. Konsum scheint irgendwie auch nett zu sein. Genießen ist irgendwie schön. Manchmal ist die Sünde sehr süß. Erfolg oder auch Dienen oder Opfer, all das. Und man fragt sich, man ist so hin und her gerissen. Und Gott ist der König, der uns in unserem Leben helfen will, mit unserer Seele eine Ausrichtung zu bekommen. Wo wir uns auf ihn ausrichten, finden all die Teile unseres Lebens, unser Wille, das, was uns zieht, unser Verstand, unsere Entscheidung, plötzlich eine Richtung, die dem Ordnung geben, die unser Leben in eine Richtung ziehen, hin auf ihn. Der König kommt zu dir. Er will dir helfen, deine Themen zu ordnen. Er will dir helfen, das, was dein Leben ausmacht, in eine Richtung zu bringen, in der Leben beginnen kann, blühen kann. Das ist der Grund zur Freude. Der König kommt. Darum können wir uns freuen. Der König, der unserem Leben die Bedingungen gibt, dass Leben sich entwickeln kann. Wir stehen uns mit unserem eigenen Sein doch oft im Weg. Mit unserer Abhängigkeit oder unserem Sorgen, unserer Kontrollwut, alles in den Händen halten zu wollen. Unserer verzweifelten Suche danach, irgend noch was davon zu haben. Unsere Sorgen, es richtig zu machen. Der König kommt zu dir, zu uns, in diese Welt. Und er überwindet das Chaos. Dieser König ist ein Gerechter. Das biblische Gerechtigkeitsempfinden ist nicht das Griechische, wo wir sagen, das Griechische ist dieses Bild der Waage, wo alle gleich behandelt werden. Jeder kriegt gleich viel. Das biblische Gerechtigkeitsempfinden unterscheidet sich davon. Es steht immer auf der Seite des Schwächeren. Das biblische Gerechtigkeitsempfinden heißt, jeder bekommt nach seinen Möglichkeiten. Jeder bekommt, was er braucht. Jeder gerecht ist, dass jeder das bekommt, was ihm entspricht. Dieser König wird uns gerecht. Er wird dir gerecht. Und das bedeutet, dieser König versteht, wer du bist. Er versteht, was du brauchst. Er versteht, was nötig ist, damit dein Leben wachsen kann. Er kommt zu dir und er schafft das für dich, aber nicht nur für dich. Er schafft das für den, der neben dir sitzt und hinter dir sitzt und vor dir sitzt, für dein Umfeld. Er will das schaffen für jeden Menschen, der dich umgibt. Er will der sein, der uns gerecht wird. Und der uns gerecht spricht. Der nicht mal vor dem zurückschreckt, was er an Schatten und an Tod und an Sünde in uns entdeckt, sondern der uns gerecht macht, indem er die negativen Konsequenzen das für sich selber auf sich selber zieht und uns freispricht, uns vergibt. Wir sehnen uns nach jemandem, der uns gerecht wird, der uns erkennt, wer wir sind, der begreift, wie wir ticken und was wir brauchen. Und wir feiern an Weihnachten, dass dieser König kommt und dir und mir und uns und dieser Welt gerecht wird. Und dann nennt ihn die Bibel einen Helfer. Dieser Gott ist ein König, er ist gerecht und er ist ein Helfer. Das ist hier ein schillerndes Wort. Wir finden das Wort an gleicher Stelle ganz am Anfang der Bibel als Adam von Gott. Luther hat es ein bisschen despektierlich übersetzt, eine Gehilfenschaft. Und manchmal denkt man, so hat Adam jemanden gekriegt, den er so ein bisschen durch die Gegend scheuchen kann. So jemand, der so ein bisschen assistiert, dem wichtigen Adam zur Seite geht. Aber die Frau war keine Gehilfin in dem Sinne, dass man sagt, da kommt die Assistenz der Geschäftsleitung. Die Frau war gedacht als der Retter, als der Helfer, nämlich als der, der den Menschen von seinem Nicht-Gutsein erlöst, weil es war nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das gleiche Wort, das hier auf Gott an vielen Stellen bezogen wird, der ist ein Helfer, ist hier auf die Frau gemünzt. Das heißt, Gott erlöst den Mann von seinem Alleinsein, er rettet ihn und dann werden Mann und Frau beide Ebenbild Gottes und können gemeinsam das abbilden. Und dieser Helfer nun, kommt zu uns als einer, der uns durchs Leben helfen will. Und zwar ganz konkret. Er ist ein Helfer, der uns helfen will, mit den richtigen Dingen in unserem inneren Selbst umzugehen. Nicht zuerst ein Helfer, der uns hilft, dass unser Auto gerade wieder repariert wird. Manchmal passiert das auch. Aber seine Hilfe geht viel tiefer, weil sie wendet sich den entscheidenden Dingen zu und die passieren hier. Die passieren bei unserem inneren Selbst. Dieser Helfer kümmert sich um das, was in unserem Mind passiert und passieren soll. Was in unserem Inneren an Entscheidungen getroffen wird, an Bewertungen getroffen wird. Er ist ein Helfer, der uns ausrichtet auf das, was zählt. Er ist ein Helfer, der uns ausrichtet und zurichtet auf Liebe hin. Mag sein, dass er nicht alle unsere Wünsche erfüllt als Helfer. Manche von uns beten seit Jahren und kriegen keine Antwort oder zumindest nicht das Ergebnis, das sie sich ersehnen. Und trotzdem bleibt diese Zusage klar, er gibt uns in dem Maße, wie es uns gerecht wird und er ist der Helfer, der uns nicht im Stich lässt. Selbst wenn ich das Ergebnis nicht bekomme, das ich mir erhoffe, der Helfer ist da, der mich da durchträgt. Und wenn es nur darin besteht, dass er mich durch diese Phase trägt, während ich diese Last habe, auf ein Ende hin, bei dem ich sagen werde, es war gut. Und er ist der Friedefürst, der der allein in der Lage ist, unserem inneren Menschen Frieden zu geben. Frieden bedeutet, dass ich nicht mehr allem Möglichen hinterherjagen muss. Frieden bedeutet, dass ich bei dem bleiben kann, der ich bin, den Gott geschaffen hat. Dass ich nicht mehr ruhelos ständig mir von irgendwelchen Dingen etwas holen muss, um mich daran aufzurichten. Frieden heißt, ich weiß, wer ich bin. Ich gehöre zu diesem König. Und das ist die Kraftquelle, aus der heraus ich mein Leben lebe. Aus der heraus ich vertraue. Aus der heraus ich andere Menschen zu diesem König einlade. Wie geht's uns mit der Freude? Der Freude über den König, der uns gerecht wird. Es war die Freude über diesen Gott, die den Christus-Treff ins Dasein rief. Es war die Freude und die Begeisterung über diesen Gott, die uns hier zusammengebracht hat. Und in den Prozessen, in denen wir in den letzten Monaten stehen, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, die Freude ist uns ein bisschen verloren gegangen. Darum ist es wichtig, das wieder in unser inneres Selbst zu ziehen, darauf wieder den Fokus zu legen, das wieder in den Blick zu nehmen. Es ist dieser König, der uns dient, der zu uns kommt, aber der zu viel mehr will noch als nur zu uns. Der viel mehr noch erreichen will in dieser Stadt als nur uns. Wir gehen auf eine Zeit zu, wo wir die Chance haben, größer zu werden in einem neuen Kontext, in einem neuen Gebäude, nicht weit von hier. Aber die Freude, die den Christustreff ins Leben gerufen hat, ist dieselbe Freude, die uns dann dazu bringt, andere Menschen von dieser Freude zu erzählen und sie einzuladen in diese neue Location und wachsen zu können, mehr Menschen erreichen zu können. Ich wünsche uns, dass wir das wieder in den Fokus nehmen. Die Freude über diesen Gott, die uns gemeinsam unterwegs sein lässt. Die uns gemeinsam die Freude erleben, aber auch die Freude teilen lässt. Über den König, der uns nahe kommt. Tochter Zion, freu dich. Jauchze laut, Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Lass uns beten. Herr, du siehst unseren inneren Menschen. Und selbst die Teile, die uns noch verborgen sind, sind klar vor dir. Du weißt, wie es mit unserer Freude ist. Ob wir ganz andere Dinge jetzt in uns beschäftigen und gar nicht den Blick auf die Freude haben. Du bist der Einzige, der uns immer wieder überraschen kann. Weil du bist so viel größer, als wir erwarten. Du bist so viel höher, als wir denken können. Du bist der, der uns unser Leben lang immer wieder neu überrascht, weil er besser ist, als wir uns vorstellen können. Und nur bei dir können wir diese Freude finden. Darum hilf uns, bei all den Dingen, die in unseren Fokus kommen wollen, das Richtige in den Fokus zu nehmen, nämlich dich. Hilf uns in dieser Zeit, uns auf dich auszurichten. Amen.